Liebe Geschwister, liebe Gäste, das Bibelwort zur Predigt heute finden wir im 1. Korinther 10, die Verse 16 und 17. 1. Korinther 10, Verse 16 und 17. Da lesen wir: Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Gegessen wird's jeden Tag. Sogar 2 bis 3 Mal am Tag. Für manche sogar viel mehr. Denn immer mal wieder naschen sie gerne. Auch ich esse gerne. Vor allem, wenn es köstlich ist. Essen ist notwendig zum Überleben. Aber schlecht essen kann auch zum Tod führen. Die Bibel sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und sie hat recht. Mehr als Nahrungsmittel ist dann das Wort Gottes das, was uns am Leben hält. Heute feiern wir Abendmahl. Was ist das? Was bedeutet das für uns? Wie verstehen wir diesen christlichen Brauch? Ist Abendmahl vielleicht nur eine Routine? Eine Art Tradition, die wir einfach feiern, ohne sie wirklich zu verstehen? Warum feiern wir überhaupt Abendmahl? Ich bin mir sicher, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass ihr eine Antwort auf jede dieser Fragen habt, ich wahrscheinlich auch. Aber sind diese Antworten lebensfördernd? Können sie uns zum Wesentlichen führen, uns helfen, einen Sinn zu finden? Als ich klein war, hatten meine Eltern die Gewohnheit, einmal die Woche eine große, ausführliche Mahlzeit zuzubereiten. So konnten sehr viele von der Verwandtschaft und Nachbarschaft auch mitessen. Diese Gelegenheit fand dann am Sonntag statt. Sonntag war Feiertag, so wie Samstag. Aber am Sonntag konnte man wirklich spüren, dass es Feiertag ist. Früh um 8 mussten wir ja schon in der Kirche sein. Dafür trug jeder sein schönstes Gewand. Nach der Messe, noch vor dem Mittag, läuteten die Glocken der katholischen Kirche des Viertels, als ob sie uns sagen wollten: Hey, die große Party darf jetzt beginnen! Also durfte man seine Musik so laut hören, dass die ganze Nachbarschaft mitsingen konnte. So etwas war nicht möglich unter der Woche. Denn wir hatten ständig Stromausfälle. Und die Leute waren sowieso bei der Arbeit oder irgendwo draußen am Suchen nach etwas zu essen für die Familie. Die meisten Kinder waren in der Schule. Zumindest die, deren Eltern es sich leisten konnten. Ich ging auch zur Schule. Dank Gott. Meine Eltern waren nie wirklich übereifrige Christen, aber denen war es wichtig, dass ich in die Schule gehe. Deshalb haben sie immer alles getan, um es zu ermöglichen. 2 weitere Dinge waren denen auch noch wichtig. Erstens, dass ich gute Noten nach Hause bringe. Und zweitens, dass ich zur Kirche gehe. Es gehörte nämlich zu unserer Kultur. Also an diesen Sonntagen, wie gesagt, gab's ausnahmsweise keinen Stromausfall. Man durfte normalerweise nichts für die Schule vorbereiten, außer man hätte am Samstag nicht alles geschafft. Schulen und staatliche Büros sowie Privatunternehmen waren geschlossen. Man hatte wirklich das Gefühl, die Leute nutzen den Tag tatsächlich, um zur Ruhe zu kommen. Zwar konnte man noch Waren beim Warenhandel auf dem Markt finden und einige kleine Geschäfte hatten noch offen, aber trotzdem war es der einzige Tag in der Woche, wo wirklich keine Arbeit stattfand. Kurzum, Sonntag war unser Sabbattag. Ich kann mich noch an die besonderen Zeiten erinnern, wo es unter der Woche nichts zu essen gab. Aber die regelmäßige Sonntagsmahlzeit sollte nicht fehlen. Man aß mit den anderen zusammen, man teilte, was man hatte. Es war vollkommen normal. Diese Mahlzeit war auch die Zeit, wo die Gesichter leuchteten. Die Kinder der Nachbarschaft, deren Eltern noch weniger hatten als wir, kamen vorbei, um sicherzustellen, dass auch sie was zu essen mitbekommen. Und dann gab es auch viele Lächeln. Und die Freude war nicht nur auf den Gesichtern, sondern auch tief im Herzen. Wir waren glücklich, diese Lebensart zu führen. Jeder Sonntag fühlte sich für mich wie ein Fest an. Mittlerweile haben wir sowas verloren in Haiti. Die Armut nimmt zu. Das Leben in der Großstadt dort ist schwieriger geworden, obwohl man noch sporadisch hin und wieder solche Bräuche und in den Dörfern erleben kann, ist es nicht mehr das Gleiche wie damals. Seit einigen Jahren lebe ich hier in Deutschland. Das Leben hier ist in keiner Art und Weise vergleichbar mit dem Leben in Haiti. Klar sind es Menschen, die auf beiden Seiten leben, aber die Lebensart ist so unterschiedlich für mich, dass es unvermeidbar ist, das nicht zu vergleichen. Hier sehe ich also sowas wie eine Art Leben in Fülle. Sicher sind alle hier nicht reich. Sehr vielen haben sogar große Schwierigkeiten, manchmal über die Runde zu kommen. Allerdings können wir sehr wohl sehen, dass wir hier in Deutschland in einer Gesellschaft leben, wo wir tatsächlich Zugang zu allem haben. Uns fehlt quasi nichts. Uns mangelt es nicht an Essen. Wenn etwas nicht mehr funktioniert, holen wir das Neue, sogar das Neueste. Wir führen ein Leben, was immer höher, weiter und schneller gehen muss. Ein Leben, wo wir ständig in Bewegung sind. Es gibt einfach keine Ruhe. Fern ist es von mir zu meinen, es wäre damals in Haiti besser gewesen als hier in Deutschland heute. Nein, das würde ich nie behaupten. Dennoch muss festgestellt werden, dass unser Wohlstand hier heute uns bitter teuer ist. Dafür bezahlen wir einen hohen Preis. Wir müssen ständig arbeiten. Die Geschäfte sind rund um die Uhr geöffnet. Wir haben kaum Zeit für uns selbst. Wir können uns nicht mehr die Zeit nehmen, um zusammenzusitzen und gemeinsam voneinander zu lernen. Wir schaffen es nicht mehr, eine gemeinsame Zeit zu genießen. Nicht mal an einem Tag die Woche. Die kleinen Sachen haben ihren Wert für uns verloren. Wir sind nicht mehr in der Lage, sie zu schätzen. Der eigentliche Sinn des Lebens entfernt sich nach und nach von uns. Wir sind so individualistisch geworden, das Wesentliche spielt keine Rolle mehr. Menschenleer irren wir umher. Wir Christen, Adventisten, können uns glücklich schätzen, dass wir den Sabbat Gottes für uns in Anspruch nehmen dürfen. Wir können uns glücklich schätzen, dass der Heilige Geist immer dabei ist, um uns zu helfen. Immer da ist er, um uns daran zu erinnern, was für uns wichtig ist. Wichtig, ja. Apropos. Wie wichtig ist uns Ammal? Was ist Ammal, haben wir am Anfang gefragt. Paulus bringt es auf den Punkt mit seinen Fragen im Vers 16. Er sagt nämlich, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? In den Evangelien lesen wir das, was Jesus zu seinen Jüngern sagte und tat, unmittelbar bevor er gekreuzigt wurde. Nämlich beim Passafest an Ostern deutete er das Brot und den Wein neu. Neben der Fußwaschung lehrte er seine Jünger, seiner zu gedenken, jedes Mal, wenn sie das Brot brechen und den Wein trinken, als Zeichen des neuen Bundes Gottes mit den Menschen. Indem Paulus die Frage so stellt, man könnte sogar denken, dass es eine rhetorische Frage ist, meint er tatsächlich die Teilhabe, die Gemeinschaft schenkt. Er sagt uns, wenn wir den Becher trinken, dann erhalten wir automatisch Anteil an dem Heilsprozess des Opfers Christi. Jesus hat sich für uns freiwillig hingegeben. Seine Tat ist unvergleichbar. Wenn wir den Becher trinken, sagen wir, ja Herr, wir sind dankerfüllt. Wir erkennen deinen Tod an und nehmen den Ausdruck deiner Liebe zu uns dankbar an. Eine persönliche Beziehung mit dir wollen wir führen und lassen uns von dir jeden Tag gestärkt werden. Das ist die Art und Weise, wie wir die Segnung Gottes segnen, annehmen. Paulus wiederholt die Frage im zweiten Teil des Verses und jetzt anstatt Kelch und Blut erinnert er uns an das Brot und den Leib Christi. Andere Worte, aber die gleiche Handlung. Wenn wir das Brot essen, landen wir automatisch als Gemeinde in der lebendigen Beziehung zum erhöhten Herrn. Es gibt keinen Ausweg. Das Abendmahl ist die heilige Einrichtung, die die Gelegenheit zur Gemeinschaft verschafft. Diese Gemeinschaft entspringt nur der Einheit. Das bringt uns zum nächsten Vers, Vers 17. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Paulus sagt uns, eins sind wir. Wenn wir als Gemeinde durch das Essen des Brotes Anteil am Opfer, am Heilstod Christi nehmen, dann sind wir von nun an ein organisches Ganzes, in dem einer für den anderen da ist. Wir sind nun eins in der Vielfalt. Was dich betrifft, berührt mein Wesen. Ich kann nicht mehr so tun, als ob du nicht existiertest. Ich kann nicht mehr meine Augen zumachen, wenn ich weiß, dass du leidest. Ich kann mich deinem Geschrei gegenüber nicht mehr taub stellen. So wie meine Augen nicht unsensibel bleiben können, wenn mein Zeh gegen den Tisch stößt, genauso kann ich auch nicht unsensibel sein, wenn du Bauchweh hast. Wenn ich am Tisch des Herrn sitze, kann ich mich nicht anders verhalten als verantwortungsbewusst für das, was meinem Nächsten passiert, egal wo er sich befindet. Wenn ich am Herrenmahl teilnehme, bezeuge ich, dass ich nicht mehr allein bin. Ich gehöre von nun an zu einer Gemeinschaft. Meinen individualistischen Begehren sage ich ab. Ich übergebe meinen Willen dem Christi-Willen. Ich entscheide mich für Christus und kehre nicht zurück. Das ist das, was wir uns zueinander sagen beim Abendmahl, liebe Geschwister. Wir sind eins. So eins wie das Brot, der Leib Christi, das wir beim Abendmahl essen, genauso eins sollen wir sein. Aber, liebe Geschwister, eins sein ist nicht einfach. Nein, eins sein kommt nicht von sich allein. Es ist ein Prozess. Man muss dafür arbeiten, sogar kämpfen. Es soll sich an jedem Tag erneuern. Wie kann ich eins mit jemandem, der mich ständig schikaniert? Wie kann ich eins sein mit jemandem, der mich ständig schikaniert? Wie? Jesus sagt, liebt eure Feinde. Segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 5, Vers 44. Liebe also. Ja, in Liebe nur können wir eins sein. Anders gesagt, wenn wir das Abendmahl praktizieren, zeigen wir der Welt, dass wir eins sind, dass wir uns lieben. Also Bruder, Schwester, während du heute an dem Herrenmahl teilnimmst, frag dich mal, ob du dich nicht noch mit deiner Schwester, mit deinem Bruder zu vertragen hast. Frag dich mal, ob du noch irgendwo einen schlechten Gedanken für deinen Nachbar, für deine Nachbarin hast, während du den Leib Christi in deinem Mund kaust. Hast du wirklich den Sinn des Abendmahls begriffen? Wenn nicht, lauf, renn, flieg im Geist, bekenne deinem Herrn deine Sünde, wasche mal dein Gewand in seinem heiligen Blut. Und dann komme, setze dich leicht hin an den Tisch des Herrn. Leicht ist es, an der Gemeinschaft des Herrentisches teilzunehmen. Wir allein können in unser Herz sehen. Und Gott natürlich. Darum lasst uns das nicht vergessen. Lasst uns die Verpflichtungen, die damit verbunden sind, wenn wir am Tisch des Herrn eingeladen sind, ernst nehmen. Heute haben wir noch einmal die Einladung bekommen. Liebe Schwester, lieber Bruder, du bist Tochter und Sohn eines mächtigen Königs. Sei dir dessen bewusst. Nimm dieses Abendmahl heute als Gelegenheit für dich selbst, deine eigene persönliche Situation mit deinem Vater zu besprechen, in Ordnung zu bringen, wenn es noch nicht der Fall ist. Das Abendmahl ist vor allem ein Fest. So wie du dir die Zeit nimmst, um dich vorzubereiten und schön zu machen, wenn du zu einer weltlichen Gala gehst, sollst du auch dich gerne vorbereiten, bevor du am Herrentisch Platz nimmst. Rede mit Gott, er hört zu. Vergib deinem Nachbar, was er dich Böses angetan hat. Mach Frieden mit dir selbst und dann genieß die Gemeinschaft Gottes. So wie mich lade ich dich ein, dieses Abendmahl als Gelegenheit zu nutzen, um den Willen Gottes zu tun. Ich lade dich ein, dieses Abendmahl als Gelegenheit zur Gemeinschaft zu nutzen. Auch unsere Geschwister, meine Landsleute in Haiti, brauchen diese Gemeinschaft mit Christus heute. Denn so wie die Dinge heutzutage am Laufen sind, kann es nicht so weitergehen. Die ganze Welt soll, darf sich auch danach sehnen. Mehr denn je. Wir wollen uns darüber freuen, Jesus wieder zu sehen, wenn er zurückkommt. Wir wollen uns darüber freuen, an seinem Herrentisch im Himmel zu sitzen, so wie er es uns versprochen hat. Paulus empfiehlt, das ist erlaubt, denn es ist nützlich und dient zur Auferbahrung meiner selbst und oder anderer. Es ist zur Ehre Gottes und gibt niemand Anlass zu straucheln. Also, überprüfe jede deiner Handlungen nach dieser Richtschnur. Dann kannst du auf der richtigen Seite sein. Das ist erlaubt, denn es ist nützlich und dient zur Auferbahrung meiner selbst und oder anderer. Es ist zur Ehre Gottes und gibt niemand Anlass zu straucheln. Das ist allerdings auch kein Rezept, liebe Geschwister. Also wir sollten es auch nicht als solche nutzen. Gott segne uns. Amen.